Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Hamburg für alle, aber wie? Dem Podcast über Wohnungs- und Obdachlosigkeit als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer Personengruppe, die in der Einrichtungslandschaft der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe bis heute nicht ausreichend Berücksichtigung findet. Wir sprechen über wohnungslose Transpersonen, über die besonderen Bedarfe, die sie haben und über ein fortschrittliches Projekt in Hamburg, das diese Bedarfe ernst nimmt. Zu meiner Freude darf ich für diesen Austausch zwei Gesprächspartner aus dem Bodelschwinghaus in Hamburg begrüßen, Jürgen Erdborias und Christoph Sator. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Bitte stellt euch den HörerInnen doch kurz vor. Welche Funktion habt ihr im Bodelschwinghaus? Seit wann arbeitet ihr da? Und wie seid ihr dorthin gekommen?
Ich bin Jürgen Erdborias, bin Diplom-Sozialpädagoge im Bodelschwinghaus, arbeite dort als Sozialpädagoge mit wohnungslosen Männern und Transpersonen, bin seit 2012 im Bodelschwinghaus wieder, nach 6 Jahren Zwischenstopp in Schweden. Vorher habe ich schon mal 1,5 Jahre dort gearbeitet im Bodelschwinghaus. Genau, soweit erstmal zu mir.
Mein Name ist Christoph Sator, ich bin auch Sozialarbeiter im Bodelschwinghaus seit 2015, auch mit Unterbrechungen tatsächlich. Ich war kurz in anderen Stationen der Wohnungslosenhilfe unterwegs und bin wiedergekommen ins Bodelschwinghaus. Habe soziale Arbeit in NRW studiert und wie gesagt bisher alle Stationen der Wohnungslosenhilfe eigentlich gehabt. Und am Anfang ist vielleicht nochmal ganz wichtig klarzustellen, wir sind zwei weiße Cis-Männer, die hier gerade sprechen und diesen Podcast mitgestalten. Und wir sprechen über unsere Erfahrungen als Sozialarbeiter in diesem Projekt, in diesem Transprojekt, das wir machen. Und sprechen deshalb aus unserer Sicht und unserer Erfahrung, aber können keinesfalls die Bedarfe von Transpersonen im Generellen abbilden oder so oder für diesen Personenkreis sprechen. Das ist nochmal wichtig zu sagen am Anfang.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Bevor wir ins Thema tief einsteigen, noch einmal zu eurer Einrichtung. Es gibt vielleicht HörerInnen, die das Bodelschwinghaus nicht kennen. Könnt ihr ganz kurz erläutern, was für eine Einrichtung das ist?
Ja, das kann ich kurz machen. Aber der Träger der Einrichtung ist der Kirchenkreis Hamburg-Ost. Wir sind eine ambulante Einrichtung der Wohnungslosenhilfe im sogenannten 67er-Bereich, § 67 SGB 12. Danach arbeiten wir in einem Teil des Bodelschwinghauses. Wir haben auch noch den Wohnhafen, der das sogenannte Stufe-3-Projekt betreut, auch eine Form der Wohnungslosenhilfe. Hier sozusagen geht es ja um die 67er-Hilfe, da ist das Transprojekt angegliedert. Wir sind mit 11 Pädagogen unterwegs, haben zusätzlich sozusagen noch ein Team Wohnen, sind 2 Kolleginnen jetzt, die uns in der Wohnungssuche unterstützen und die ganze Wohnungsbegleitung machen. Dann haben wir noch eine Hauswirtschaft und eine Haustechnik und die Leitung und die Hausreinigung. Wir haben insgesamt im Haus, wir haben also ein Haupthaus mit 45 Männern belegt. Das sind Einzelapartments zur Selbstversorgung. Zusätzlich haben wir noch WGs und dezentrale Wohnungen. Das ist sozusagen der zweite Schritt, wo die Menschen, die bei uns erstmal aufgenommen werden, dann in eigenen Wohnraum, aber noch in Trägeranmietung wohnen können und noch mehr Unterstützung von uns bekommen, bevor sie dann die Wohnung auch übernehmen können. In diesem Bereich dezentrales Wohnen, da arbeiten wir auch beide. Da ist auch das Transprojekt angegliedert. Das sind 25 Plätze und davon sind 6 im Moment Transplätze. Im Moment sind wir sogar zu 7 dort. Genau. Was unsere Aufgaben sind, ist die Begleitung der Menschen, die zu uns kommen, das Ankommen, die Ziele zu entwickeln mit den Menschen, deren Themen sozusagen herauszufinden, was brauchen sie, was wollen sie, wo wollen sie hin, wo brauchen sie Unterstützung. Und auch ein Teil natürlich ist dann hinterher, wenn diese Themen wie Verschuldung eventuell oder Arbeitssuche, Gesundheitsthemen, Sucht oder Einsamkeit bearbeitet sind oder auf den Weg gebracht sind, auch natürlich die Wohnungssuche. Da unterstützen wir dann intensiv, indem wir mit Wohnungen suchen auf unterschiedliche Möglichkeiten. Das Dezentrale, in dem wir arbeiten, ist in der Regel 1 Jahr. Das heißt, diese Trägeranmietung der Wohnung geschieht für 1 Jahr und ist immer schon abgesprochen, dass die Menschen dann diese Wohnung auch dann nach 1 Jahr übernehmen sollen in eigener Mieterschaft.
Ja, da habt ihr ein breites Portfolio und ich finde am wichtigsten, ihr arbeitet sehr eng und konstant mit den Menschen zusammen und bringt die direkt in Wohnung. Das ist ganz toll zu hören. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gedroppt, Jürgen. Wir wollen über ein Teilprojekt, ein tolles Projekt sprechen, das ihr seit 2018 eingerichtet habt. Es firmiert unter dem Titel Trans-Projekt, du hast es schon erwähnt. Wie sieht das jetzt konkret aus und wodurch unterscheidet sich das Angebot im Trans-Projekt von den herkömmlichen Angeboten?
Ja, du hast es schon gesagt, wir reden über das Trans-Projekt. Du hast auch im Vorfeld auf diesem Podcast hast du schon darauf hingewiesen, dass ein Projekt eigentlich was zeitlich Begrenztes ist. Und das ist es bei uns tatsächlich gar nicht. Also das ist schon langfristig angelegt. Wir haben bisher einfach noch keinen besseren Titel gefunden. Wenn jemand einen catchy Vorschlag hat, sind wir da sehr dankbar für. Aber da hapert es gerade noch so ein bisschen. Aber genau, wir sprechen über das Trans-Projekt. Das heißt, wir sprechen über Trans-Personen. Ich kann gerne einfach einmal kurz eine Definition nennen, was Trans eigentlich heißt für Leute, die vielleicht gar keine Vorerfahrung damit haben. Transpersonen sind Menschen, die sich mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren können. Und diese Personen haben oftmals einen relativ schweren Zugang zur Wohnungslosenhilfe. Und das Bodelschwinghaus war bisher eine reine Männereinrichtung. Und wir haben jetzt eben dieses Transprojekt ins Leben gerufen, um speziellen Angebot für Transpersonen bieten zu können. Und eben Menschen, die sich selbst als trans identifizieren. Wir hatten auch schon Anfragen von zum Beispiel Interpersonen. Und auch die können sich gerne bei uns melden. Also das schließen wir auf jeden Fall nicht aus. Also ob jemand sagt, ich bin Transmann, ich bin Transfrau, ich definiere mich nicht binär, das ist ganz egal. Die ganzen Personen können sich einfach bei uns melden, wenn sie das Gefühl haben, das ist ein passendes Angebot für uns oder für mich. Und dann führen wir eben die Aufnahmegespräche. Neben dieser Selbstdefinition ist wichtig für den Personenkreis, um ein bisschen enger fassen zu können. Wir sprechen von der Wohnungslosenhilfe, deswegen ist natürlich irgendwie auch eine Voraussetzung, dass jemand wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht ist. Wir nehmen Personen auf ab 18 Jahren. Und die Personen sollten auf jeden Fall einen Anspruch im SGB, also im Sozialgesetzbuch, haben, weil darüber finanziert sich das Ganze hier und das muss natürlich gegeben werden. Weiterhin ist wichtig, dass es ausreichende Deutschkenntnisse gibt, damit hier eine Beratung überhaupt gut stattfinden kann. Wir haben leider nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, da Dolmetscher oder sowas bereitstellen zu können. Bisher können wir leider nur Deutsch, Englisch und Schwedisch abdecken, aber das ist ja auch schon mal was.
Christoph hat gerade die Zielgruppen ein bisschen näher beschrieben, sozusagen. Dann würde ich jetzt ein bisschen näher auf das Angebot eingehen. Wichtig war von Anfang an, einen ausreichenden Schutzraum zu bieten. Dieses Thema hat uns die ganze Zeit durch das Projekt begleitet, weil wir gesehen haben, dass Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen ungleich höher sind bei diesem Personenkreis. Menschen, die zu uns kommen würden, sind sicherlich deutlich häufiger Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen ausgesetzt gewesen. Und daher war das ein großes Thema, was wir begleitend durch das ganze Projekt immer wieder hatten. Da werden wir nachher noch weiter darauf zurückkommen. Wir wollten einen ausreichenden Rückzugsraum bieten und, wie Christoph vorhin schon dargestellt hat, sozusagen, dass wir da nicht nur auf Trans uns einschränken, auch wenn das Projekt so heißt, arbeiten wir da sehr akzeptierend. Heißt, so wie die Menschen zu uns kommen, so versuchen wir, diese Menschen zu begleiten. Auch ein Aspekt sozusagen, dass wir uns nicht daran halten müssen, welcher Personenstand da ist und wie die eigene Anrede sein soll, sondern wir nehmen die Wunschanrede und dokumentieren das bei uns auch ganz normal so, dass alles so ist, wie die Menschen das möchten. Ansonsten sozusagen machen wir keine besondere Transberatung. Dafür haben wir nicht die Expertise im eigentlichen Sinne. Wir haben uns zwar fortgebildet von Anfang an, die jetzt damit arbeiten, auch im ganzen Haus. Trotzdem sozusagen machen wir erstmal die Sozialberatung, die wir sonst auch im 67er-Bereich mit wohnungslosen Männern machen. Das unterscheidet sich im Gros nicht so groß. Eine akzeptierendere Haltung gegenüber anderen Themen muss da sein. Und die haben wir, glaube ich, durch die Fortbildung auch versucht, uns zu erarbeiten. Wir sind da allerdings sehr fehlerfreundlich und auch kritikaufnehmend, wenn uns da neue Ideen entgegengebracht werden. Genau, ein Teil sozusagen ist immer die Vermittlung auch in Wohnraum. Das steht dann am Ende der Beratung, dass wir dahingehend unterstützen, Wohnungen zu finden und Menschen auch in die Wohnungen zu begleiten. Heißt also, dass wir auch unterstützen bei Renovierungsarbeiten oder bei Möbeleinkäufen, bei Anträgen, die dafür notwendig sind. Was noch wichtig ist, ist die Verweisberatung. Heißt also, wenn wir dann wenn wir in der Sozialberatung Themen bekommen, Identitätsthemen sozusagen, die bei uns nicht vielleicht am besten aufgehoben sind, weil wir nicht die ausreichende Expertise haben, dann verweisen wir halt in das Netzwerk, mit dem wir mittlerweile zusammenarbeiten in Hamburg, wo es halt einfach transspezifische Themen besser aufgehoben sind in der Regel.
Ja, vielen Dank für diese Schilderung. Ich habe jetzt schon ein bisschen besser verstanden, was ihr macht und auch verstanden, dass das Zusatzangebot, das sich an Transpersonen richtet, vor allem so ein Add-on ist, also ihr gendersensibel eure Angebote ausrichtet und auch vor allem euch als Team gendersensibel aufstellt. Das heißt, das ist was, wo man ja vor allem sich selber weiterbildet, sich selbst reflektiert. Diese Themen, wo du sagtest, da wird dann eher an ExpertInnen verwiesen, also ihr schickt die Menschen weiter an eine andere Beratungsstelle. Was wäre denn so ein Fall, also wenn es um Geschlechtsidentitätsfragen geht. Wie kann man sich das vorstellen, wo ihr sagt, das ist nicht mehr unser Beritt, da haben wir nicht die entsprechende Ausbildung?
Die Menschen, die zu uns kommen, stecken in den unterschiedlichsten Situationen und sind unterschiedlich alt und auch auf ihrem Transweg, so nennt man das, also so ein bisschen die Entwicklung, stehen die an ganz unterschiedlichen Punkten und da stehen unterschiedliche Fragen hinter. Also neben der Definition oder der Erkenntnis, ich bin trans, können also Sachen eine Rolle spielen wie, wie möchte ich denn sein? Wie fühle ich mich denn in meiner Identität und in meinem Körper auch wohl? Und welche Schritte muss ich gehen, um an den Punkt zu kommen, an dem ich mich als Person gut fühlen kann? Und damit sind neben, ich sag mal, die Psyche betreffenden Entwicklungen sind auch körperliche Anpassungen oder Veränderungen zum Beispiel ein Thema. Und das sind so Sachen, wo wir uns zwar fortgebildet haben und wo wir einen Eindruck von haben und auch vielleicht an einzelnen Punkten ganz gute Expertise haben. Da haben wir aber ganz deutlich gesagt, da gibt es einfach Beratungsstellen, die extra dafür da sind. Es gibt hier Transberatungsstellen zum Beispiel, wo die Personen deutlich besser aufgehoben sind. Und wir können einzelne Fragen vielleicht klären oder einordnen und dann ein bisschen strukturieren, was denn ein passendes Angebot sein könnte. Aber für die konkreten Fragen, wie beantrage ich was bei der Krankenkasse, was sind denn die Schritte, die ich gehen kann, da würden wir auf jeden Fall an ExpertInnen verweisen. Und die gibt es eben in Hamburg und mit denen arbeiten wir auch zusammen.
Ich habe den Eindruck, ihr macht mit eurem Trans-Projekt ein super wichtiges Angebot, das es aber insgesamt in der Landschaft noch viel zu selten gibt. Also die Einrichtungen in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe basieren ja in der Grundstruktur in der Regel auf einem binären System. Das heißt, Plätze in Einrichtungen, Angebote sind entweder Männern oder Frauen gewidmet. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, da muss sich was ändern? Also wir wollen ein neues Angebot aufsetzen. Woher rührte sozusagen der Anstoß und ja, die Initiation, ein Angebot für wohnungslose Transpersonen zu schaffen?
Wir haben uns im Rahmen von der Konzeptentwicklung ohnehin schon lange damit beschäftigt, was für neue Personengruppen wir ansprechen könnten, wo denn vielleicht eine Versorgungslücke da ist. Und der ausschlaggebende Punkt für dieses Projekt speziell war ein Vortrag auf der BRGW-Tagung. Ich glaube, 2017 war es, also Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Da gibt es eine jährliche Tagung. Und da gab es eben einen Beitrag zu einem ähnlichen Projekt aus Berlin damals, glaube ich. Und ein Kollege von uns, der hat sich das angehört und ins Team zurückgetragen. Und wir fanden das von Anfang an ziemlich interessant, haben uns einfach da ein bisschen ausgetauscht und schnell gemerkt, wie du gerade schon sagtest, in der Wohnungslosenhilfe gibt es diese Versorgungslücke. Also es gibt Angebote für Männer, es gibt Angebote für Frauen. Wer sich da nicht genau zuordnen kann oder für Außenstehende nicht zuordnenbar ist, der fällt da hinten rüber und der findet eben keinen Anschluss an solche eigentlich vorhandenen Angebote, ohne eine Diskriminierungserfahrung machen zu müssen unter Umständen. Und dann haben wir uns überlegt, wenn es so wenig Angebote gibt, können wir ja was anbieten, weil wir haben, glaube ich, ganz gute Strukturen innerhalb der Wohnungslosenhilfe und haben uns eben überlegt, was müssten wir denn anpassen. Und gleichzeitig in unsere ganzen Überlegungen und Diskussionen kam auch eine Anfrage tatsächlich von einer Transperson. Und dann haben wir ziemlich schnell entschlossen, dass wir das einfach probieren. Es war so ein bisschen Zufall, dass wir gerade eine WG hatten, die leer gelaufen ist. Wir einfach die Chance hatten, das jetzt zu einer Trans-WG zu machen und eben zu sagen, wir öffnen uns gegenüber diesem Personenkreis und wir probieren das jetzt einfach. Die Person ist dann bei uns in der WG eingezogen und wir haben auch relativ schnell weitere Anfragen bekommen. Und was schnell für uns ein Thema geworden ist, womit wir uns gar nicht so sehr beschäftigt hatten vorher, ist Intersektionalität. Wir mussten ein gewisses Bewusstsein entwickeln, dass unsere BewohnerInnen unter Umständen von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Also neben der Transidentität ist natürlich auch Wohnungslosigkeit stigmatisiert. Es sind Menschen, die migrantisch gelesen sind und einfach Menschen, die besonderer Stigmatisierung ausgesetzt sind. Und umso sensibler müssen wir eben unser Angebot auch anpassen. Und umso wichtiger wird eben auch der Schutzraumaspekt, der Aspekt, den Jürgen schon mal genannt hat. Und so eine große Erkenntnis, die wir da geschlossen haben, ist, dass wir als ehemalige Männereinrichtung, also reine Männereinrichtung immer gewesen, können wir so Normalität, wie wir das vorher genannt haben, Normalitätsprinzip, die Leute sollen ganz normal bei uns wohnen können, diese Normalität können wir als Männereinrichtung gar nicht anbieten, denn eine rein männliche Bewohnerschaft hier bildet nicht die Normalität ab, so wie sie draußen auf der Straße zum Beispiel stattfindet oder im restlichen Leben außerhalb dieser Einrichtung.
Ja, beeindruckend. Ihr habt also gedacht, sowas brauchen wir in Hamburg auch und habt einfach losgelegt. Wie waren denn die Reaktionen von außen? Also ich gehe davon aus, das Angebot wurde gut nachgefragt, aber sonst, wie war die Resonanz?
Ja, genau, das Angebot wurde gut nachgefragt. Wir haben relativ konstant, durchgängig ausreichend Anfragen, also nicht ausreichend, sondern deutlich über die Platzmöglichkeiten, die wir anbieten können, sodass wir eine Warteliste mittlerweile haben und durchaus einige Wohnungen mehr belegen könnten. Und Reaktionen waren vom Kostenträger zum Beispiel sehr positiv. Wir hatten so ein bisschen die Bedenken, weil wir eigentlich nach einer Männereinrichtung waren. Wie ist es, wenn personenstandsmäßig weibliche Menschen zu uns kommen würden? Mit den Kostenzusagen, das ist überhaupt kein Thema gewesen. Da haben wir uns mehr Gedanken gemacht als der Kostenträger scheinbar, dass das irgendwas werden könnte, zu Problemen führen könnte. Und die ganzen Hilfeverläufe werden sehr wohlwollend begleitet vom Kostenträger. Das war wunderbar bisher. Das Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, was wir am Anfang versucht haben zu pushen, damit wir da ins Netzwerk reinkommen, reagiert sehr positiv bisher. Wir haben positive Rückmeldungen über unser Angebot und auch die Bewohnerschaft im Haus, die Männer, die im Haus leben, sozusagen. Es ist entweder mehr Gleichgültigkeit, aber wenig bis keine negativen Reaktionen bisher. Es gab mal eine Zeit lang ein bisschen auf die Regenbogenfahne, die wir ans Bodelschwinghaus geklebt haben. Reaktionen, wo dann die eigene Sicherheit in Frage gestellt wurde, sind wir jetzt eine schwule Einrichtung, wurde dann in den entsprechenden Beratungen natürlich thematisiert. Aber das ist auch Vergangenheit. Das war nur in den ersten 1-2 Wochen so, dass es solche Reaktionen gab. Von daher können wir eigentlich nur positive Reaktionen schreiben bisher.
Das klingt ganz toll. Also vor allem, dass es auch intern keine größeren Konflikte gegeben hat. Das beruhigt mich und beruhigt vielleicht auch diejenigen, die das hier hören. Wenn ihr auf die vergangenen 3-4 Jahre seit Start des Projekts zurückblickt, worin bestanden für euch als Institution, aber auch für euch persönlich die größten Herausforderungen? An welchen Stellen musstet ihr selber umdenken, euch einlassen? Was waren da so herausragende Themen? Ein paar habt ihr ja schon benannt, aber vielleicht wollt ihr da noch mal genauer drauf eingehen.
Mal mit den persönlichen Problemen oder Herausforderungen anzufangen, da haben wir ziemlich schnell gemerkt, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto sensibler sind wir für die Problemlagen von diesem Personenkreis geworden. Das fängt an bei also vermeintlichen Kleinigkeiten wie der korrekten Ansprache. Und einfach eine Person vor einem Gespräch, wenn sie zu uns kommt und wir erstmal nur wissen, da bewirbt sich jetzt eine Person für dieses Transprojekt, einfach am Anfang die Frage zu stellen, was ist denn die korrekte Ansprache? Wie darf ich sie denn ansprechen? Das wirkte erstmal total komisch, weil wir das so nicht gewohnt waren oder damit wenig Erfahrungen hatten, aber das relativiert sich total, wenn man dann einfach die Erfahrung macht, das ist wertschätzend, das ist Akzeptanz, die entgegengebracht wird. Und dann hat man die Frage einmal geklärt und muss nicht blöd rumeiern, sondern hat dann einfach ganz klar die Ansprache geklärt und kann weiter miteinander arbeiten. Das waren so Kleinigkeiten. Was jetzt schon öfters zur Sprache gekommen ist hier, ist natürlich der Schutzraum. Das ist so, das haben wir uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen hier wirklich ein Schutzraum sein. Das ist wichtig. Das fehlt. Und haben anfangs, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, was ein guter Schutzraum eigentlich, was den ausmacht. Und wir haben so gemerkt, zum Beispiel für die Beratungssituation braucht es einen Schutzraum, um Zwangsouting vorzubeugen. Also wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass es zu irgendwelchen durch uns verursachten Outing-Situationen kommen kann. Einfach weil wir, wie schon gesagt, wussten, dass der Personenkreis einfach ungleich höher von Diskriminierung und Gewalterfahrung betroffen ist. Deswegen haben wir ständig angepasst. Das war so ein ständiger Prozess eigentlich, unser Projekt zu reflektieren und zu überlegen, was müssen wir anstrengen. Und wir sind letztendlich gerade mit diesem, in Bezug auf den Schutzraumgedanken, sind wir irgendwann mal auf das Wort Parallelstruktur für uns gestoßen. Das heißt, wir haben festgestellt, wir haben total viel Expertise in der Wohnungslosenhilfe, die wir anbieten können. Aber manche Angebote, die wir hier so bisher gemacht haben, passen nicht für diesen Personenkreis, weil wir damit einfach genau diese Zwangsouting-Situation vielleicht hervorrufen könnten. Das heißt, Parallelstruktur ist für uns so ein bisschen synonym für auch eine räumliche Trennung zum Beispiel. Also das Beratungssetting lassen wir nicht im Bodelschwinghaus selbst stattfinden, damit die Personen eben nicht ins Haus kommen müssen und da quasi auf dem Präsentierteller sitzen unter Umständen, sondern wir haben da externe Beratungsräume für, was sehr gut angekommen ist, weil die Situation vorher einfach ein bisschen schräg war. Das war so was, was wir anpassen mussten. Immer wieder gab es im Team auch Diskussionen genau um diesen Punkt. Ist die Gefahr einer Diskriminierung hier im Haus und von Übergriffen wirklich so da? Oder machen wir hier eine nicht notwendige Extrabehandlung von diesem Personenkreis und stellen wir das quasi so extra raus? Das sind Transpersonen, die sind anders. Das wollen wir eben auch nicht. Wir haben aber einfach gemerkt, wenn wir sagen, wir sprechen von einem Schutzraum und wir wollen den wirklich anbieten, dann muss es eine Trennung geben, eben weil das Bodelschwinghaus als Männereinrichtung nicht das normale Leben abbilden kann. Diese räumliche Trennung, das bezieht sich zum Beispiel auf die Wartesituation, auf die Beratungssituation. Wir haben hier eine Wascheinrichtung im Haus, die haben wir zum Beispiel auch ausgelagert in die verschiedenen Wohnungen. Das sind so Sachen, die wir einfach Stück für Stück angepasst haben. Das war ein ständiger Prozess und für die ganze Einrichtung eigentlich eine große Herausforderung, die wir aber ziemlich gut bewältigt haben, ist mein Eindruck. Aber da sind wir sicherlich auch noch nicht am Ende, sondern wenn uns Sachen auffallen, hier müssen wir immer noch ein bisschen nacharbeiten, dann tun wir das auch. Dann haben wir ziemlich schnell erkannt, wir müssen uns irgendwie fortbilden. Wir haben gar nicht so viel Vorerfahrung, vielleicht aus dem persönlichen Kontext mit Transpersonen, aber nicht in so einem beruflichen Setting. Und da brauchen wir einfach Expertise. Wenn wir einen Personenkreis aufnehmen und ansprechen wollen, müssen wir wissen, worum geht es da eigentlich? Gibt es Besonderheiten, auf die wir achten müssen? Und unter welchen Problemen hat dieser Personenkreis vielleicht zu leiden? Und was auch schnell aufgetaucht ist, ist, dass wir zum Beispiel, wir haben ja in unserer Beratungsarbeit nicht immer nur mit diesen Personen zu tun, sondern wir begleiten die zum Beispiel auch mal zu Ärztinnen oder zu Behörden. Und da geht es eben auch darum, wie können die Personen denn an anderen Stellen anlaufen und was müssen wir da im Vorfeld zum Beispiel beachten? Also was ist die korrekte Ansprache? Sprechen wir das an, wenn die falsche Ansprache benutzt wird? Grätschen wir rein, wenn es da zu irgendwelchen Riesenirritationen kommt? Möchte die Person das selbst machen? Das sind so Sachen, die im Alltag einfach mitgedacht werden müssen. Und das ist was wir ständig auf dem Schirm haben müssen in der Arbeit. Und so als große Erkenntnis, was uns aber auch relativ schnell klar war eigentlich, wir würden uns ein diverser aufgestelltes Team als bisher total wünschen. Bisher sind wir 2 Cis-Männer und eine Cis-Frau aktuell im Team und würden das Team auf jeden Fall vielfältiger gerne aufstellen können, wenn es in der Zukunft größer wird und da vielleicht auch neue Stellen entstehen können.
Ihr habt das schon mehrmals erwähnt, dass diese Personengruppe von Mehrfachdiskriminierungen betroffen ist. Sie ist das ja vor allem in tatsächlich allen gesellschaftlichen, in allen Lebensbereichen. Also egal, ob das die Arbeitsplatzsuche ist oder am Arbeitsplatz oder die Wohnungssuche oder der Besuch im Supermarkt. Je nachdem, wie das äußere Erscheinungsbild ist. Bei einer ID-Kontrolle kommen die Themen natürlich ins Spiel, wenn der Name anders lautet, als sich die Person, die die Kontrolle durchführt, das vorgestellt hat. Wie erlebt ihr das? Also ihr als Begleitperson seid ja in dem Zusammenhang dann Allies, also ihr seid irgendwie so ein bisschen Schutzpatron und begleitet nicht nur, sondern hast du gerade angedeutet, verteidigt auch. Aber mich würde interessieren, wie sieht das so in eurem Alltag aus? Also müsst ihr wirklich mit Aggressionen rechnen? Beispiel Arztbesuch oder Beispiel Behördenbesuch, wenn da eine Begleitung stattfindet, das finde ich sehr spannend.
Von Aggressionen kann ich nicht berichten. Unverständnis, Überraschung, das ja auch, dass Menschen sozusagen sich dann nicht einlassen können, es vielleicht versuchen, aber es dann doch nicht irgendwie hinkriegen, weil sie einfach ein vorgefertigtes Bild haben und da nicht so schnell umswitchen können. Manchmal dauert es, insbesondere die Erfahrung habe ich gemacht, sozusagen bei Begleitung zu ÄrztInnen, dass es manchmal 2-3 Besuche dauert, bis es dann wirklich soweit ist. Dem zuvor geschaltet aber ist, wie Christoph schon gesagt hat, dass wir immer vorher mit den Menschen, mit denen, die wir begleiten, das vorher auch aushandeln. Sind wir Schutzpatronen in irgendeiner Weise oder halten wir uns ganz raus? Wie weit schreiten wir überhaupt ein? Das muss sozusagen erstmal die Person entscheiden, wie das gehandelt werden soll, weil wir können natürlich uns nicht da anmaßen, sozusagen da einzuschreiten, wo die Person das vielleicht gar nicht möchte. Und daher ist das eine Sache, die vorher geklärt wird. Und in den einzelnen Situationen kann ich halt, wie gesagt, nicht von Aggressionen bisher beschreiben. Ich weiß nicht, wie das dir geht, Christoph.
Aus der alltäglichen Arbeit kann ich da jetzt auch nicht rausberichten, aber was natürlich wahrnehmbar ist, sind Schilderungen von den Personen, die zu uns kommen. Also die können ganz deutliche Geschichten von Diskriminierung und auch gewalttätigen Übergriffen erzählen. Mir fällt jetzt gerade keine Person ein, die bisher nicht davon berichten konnte. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Erfahrungshintergründe, die einen mehr, die anderen weniger. Was ich eher wahrnehme, ist, dass es teilweise so ein Abfinden damit gibt oder so ein gewisses Abstumpfen oder nicht mehr so richtig wahrnehmen, dass es da vielleicht Unsicherheiten oder auch Aggressionen gegenüber einem gibt.
Das ist ja schon sozusagen, dass einige ja das dann einfach wirklich nicht wahrnehmen mehr, weil sie es so oft gehört haben und dann nicht nochmal dagegen vorgehen wollen in der Situation, weil es immer wieder einen extra Aufwand bedeutet. Und der Aufwand, ich meine, es gibt einen Grund, warum die Menschen Begleitung anfragen von uns, weil der Besuch selber vielleicht schon anstrengend ist bei Ärzten, Ärztinnen. Und dann an diesem Punkt auch noch sozusagen wieder selber agieren zu müssen oder dass wir agieren sollen, ist für viele, glaube ich, schon einfach nur ein zusätzlicher Schritt und dann nehmen sie es wieder hin.
Was ihr da ansprecht, sind ja Resilienzstrategien, die entwickelt werden. das nicht an sich ranlassen. Also eine Distanzhaltung, die man irgendwann automatisch einnimmt, wenn man ununterbrochen Mikroaggressionen ausgesetzt ist. Es ist eigentlich gut zu hören, dass sie sowas entwickeln und sagen, ich habe keine Lust, mich in jedes Gefecht zu stürzen. Ich weiß sowieso, wie mir begegnet wird, welche Haltung andere Menschen haben, welche Irritationen. Aber ich muss diesen Kampf nicht jedes Mal führen, ne? Und trotzdem ist es natürlich eine Entlastung, wenn jemand dabei ist, der vielleicht die Rede übernimmt.
Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es ein ständiges Thema ist. Also es ist ein ständiges Begleitthema, weil es eben um persönliche Identität geht, was ganz essentiell ist einfach für jede Person. Und wenn das immer wieder in Frage gestellt wird im Alltag, dann braucht man irgendwelche Bewältigungsstrategien, um damit umgehen zu können. Wer das nicht hat, geht, glaube ich, ganz schnell daran kaputt. Und da sehen wir bei uns sehr unterschiedliche Strategien und die einen sind da sehr sensibel und anfällig für und andere haben das so oft durchgemacht, dass sie sagen, nee, ich möchte da jetzt nicht gegenarbeiten, sondern das ist jetzt so. Ich kriege hier keine Akzeptanz und das akzeptiere ich jetzt so. Das ist sicherlich nicht gesund, aber eben eine Strategie, um mit solchen alltäglichen Situationen umgehen zu können.
Ja, vielen Dank für die vielen Beispiele. Das klingt so, als müsstet ihr im Alltag immer wieder improvisieren und auch, als würde euch das ganz hervorragend gelingen. Und ihr wächst als Team, meinem Eindruck nach, laufend an dem Projekt. Das ist insgesamt sehr beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch eine Bestärkung ist, wenn ihr zurückgemeldet bekommt, dass eure Arbeit den Menschen auch wirklich hilft. Fallen euch ein, zwei Erfolgsgeschichten ein, die ihr mit den HörerInnen teilen wollt?
Sicherlich. Du sagst ja gerade schon, dass wir zusammenwachsen an diesem Thema, weil es immer wieder neue Sachen sind. Ja, das ist so, glaube ich, im ganzen Haus, im Team. Da würde ich nochmal kurz die Trans-AG ins Spiel bringen, die wir auch haben im Haus, die uns das ganze Projekt lang durchbegleitet. Heißt also, dass es Interessierte aus dem ganzen Haus, auch aus anderen Bereichen, sich zusammengeschlossen haben mit uns, die in diesem Projekt direkt arbeiten und permanent sich treffen und gerade diese neuen Ideen immer wieder oder neue Problemlagen, vor die wir gestellt sehen, bearbeiten und neue Ideen entwickeln. Wie können wir damit umgehen? Da ist was, was wir so noch nicht kannten. Da brauchen wir jetzt eine Lösung für. So ist das durchgängig bei uns im Haus verankert gewesen, dass wir so eine Trans-AG hatten. Haben dadurch auch, glaube ich, eine sehr gute Fehlerfreundlichkeit im Haus, im Team miteinander entwickeln können, sodass dieses Thema ins ganze Haus getragen worden ist und nicht nur im Trans-Projekt geblieben ist, weil es natürlich Überschneidungen auch immer noch gibt, auch wenn wir eine Parallelstruktur aufgebaut haben, gibt es natürlich noch Überschneidungsbereiche, was sozusagen als positive, was wir da als positive Sachen rausziehen können oder Erfolgsgeschichten sind, dass wir halt auch Menschen aus diesem Personenkreis mittlerweile in Wohnungen vermittelt haben. Es wohnen mehrere in Wohnungen, es haben mehrere auch schon Wohnungen übernommen, die über das Dezentrale rausgegangen sind, sodass wir da schon sagen können, auch wenn wir erst 2018 gestartet sind, es hat geklappt, Menschen auch in eigenen Wohnraum zu vermitteln und das auch mit Erfolg und auch nachhaltigen Erfolg bisher, soweit wir es mitverfolgen können. Wir haben auch mit den Vermietern bisher nur positive Erfahrungen gemacht, gab es keine negativen Rückmeldungen. Da haben wir auch vielleicht den Vorteil des übers dezentrale Wohnen, dass wir so ein bisschen so eine Vermittlerrolle vielleicht übernehmen, dass das Team Wohnen bei uns Wohnungen sucht, den Kontakt über die zu den Vermietern hat, wir erstmal als Bodelschwinghaus die Wohnungen anmieten, für diesen Bereich zumindest, und da gut eine Vermittlerrolle übernehmen können und so, dass es da bisher keinerlei negative Rückmeldungen gab oder irgendwie so, ah nee, diesen Personenkreis wollen wir nicht als Mieter, Mieterin haben, das hat es noch nicht gegeben. Was wir ja vorhin schon erwähnt haben, ist, dass der Kostenträger da gut mitzieht und selbst die Jobcenter zum Beispiel über die Anerkennung des DGTI-Passes, des Ergänzungsausweises, auch die Anrede verändert im eigenen System. Diese Erfahrung haben wir auch gemacht schon, dass das tatsächlich Wirkung zeigt.
Ich würde noch ergänzen, das ist jetzt vielleicht nicht direkt eine Erfolgsgeschichte, aber was sich bei uns auch total verändert hat, ist auch der Umgang im Haus, im Kollegium, finde ich. Wir haben ganz viele Vorlagen, die wir vorher eben in rein männlicher Form hatten, haben wir durchgegendert, weil wir eben nicht mehr nur mit Männern arbeiten. Und das hat nicht nur eben in diesen Papieren total viel geändert, sondern auch, wie gesprochen wird, wie auch miteinander gesprochen wird, wie vielleicht schriftliche Kommunikation untereinander stattfindet. Und ich glaube, sowas wie Redeverhalten und sowas man ist viel sensibler geworden im ganzen Haus, auch untereinander. Und das ist eine Riesenbereicherung, finde ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein dickes Brett erstmal. Ihr habt mit dem Transprojekt ja ein wahres Leuchtturmprojekt initiiert. Möge es niemals enden, möge es kein Projekt sein. Es wäre toll, wenn andere Einrichtungen euch folgen und auch Angebote für diese Zielgruppe, also für die Zielgruppe von wohnungslosen Transpersonen schaffen würden. Was würdet ihr diesen Leuten, die da Lust bekommen haben, mit auf den Weg geben?
Grundsätzlich probiert es. Seid offen für den Personenkreis, macht euch Gedanken, wo vielleicht eigene Versorgungslücken sind, wo man Sachen verändern kann, weil es lohnt sich im Nachblick. Was bei uns immer wieder Diskussionsthema war, das habe ich ja auch schon so angeschnitten, ist so das Thema der Extrabehandlung von einem Personenkreis, dadurch, dass man zum Beispiel extra Räumlichkeiten hat. Und das ist natürlich blöd und natürlich wollen wir Transpersonen eben genauso behandeln wie alle anderen Menschen auch, nämlich okay oder gut. Aber die gesellschaftlichen Verhältnisse sind nun mal sehr strikt binär organisiert und es gibt Diskriminierung und es gibt Gewalterfahrung und die kann man nicht einfach wegwischen, sondern die Verhältnisse sind diskriminierend und deswegen braucht es an manchen Punkten, glaube ich, einen Schutzraum. Deswegen machen wir dieses Projekt und wissen oder sind uns bewusst, dass das auch ein Spannungsverhältnis ist zwischen Exklusivität und einem angemessenen Schutzraum. Ich glaube, wir als Einrichtung können das nicht auflösen, aber es ist, glaube ich, sinnvoll, sich dessen bewusst zu sein, dass dieses Spannungsverhältnis einfach da ist. Ansonsten grundsätzlich für die Wohnungslosenhilfe kann man, glaube ich, sagen, dass kleine Veränderungen schon für den Personenkreis selbst einen relativ großen Unterschied machen können. Also die Erreichbarkeit von Angeboten, wie sind Sachen formuliert, wer wird eigentlich angesprochen, so eigentlich Basics, die aber ganz viele Menschen plötzlich mit in ein Boot holen. Ansonsten fehlt es, glaube ich, sehr an personenkreissensiblen städtischen Angeboten oder staatlichen Angeboten. Ja, die fehlen einfach. Und ich glaube, das Netzwerk von der Community, aber auch von der Wohnungslosenhilfe, die mit dem Personenkreis arbeiten möchte, der Kontakt mit Behörden und die Sensibilisierung für dieses Thema, das muss intensiviert werden. Da ist auf jeden Fall ordentlich Nachholbedarf. Und nicht zuletzt kann man natürlich auch festhalten, wir reden von der Wohnungslosenhilfe hier, deswegen ist für den Erfolg so eines Projektes natürlich auch wichtig, dass wir passenden Wohnraum für die Personen finden. Und der Zugang für Transpersonen in Wohnraum ist natürlich nochmal ungleich höher, wenn man sich überlegt, wie gehe ich zu einer Wohnraumbesichtigung, wie trete ich da auf, was steht auf meinen Ausweispapieren, gibt es da Diskrepanzen, wie kommt das bei einem potenziellen Vermieter oder einer Vermieterin an. Das sind eben so kleine Themen, mit denen man sich mal beschäftigen kann und es fehlt grundsätzlich an Wohnraum. Wir suchen permanent nach Einzelwohnungen und es verläuft natürlich schleppend, weil wenig da ist. Ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die man mitgeben kann. Es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen. Ich glaube, es wird niemand bereuen und im besten Falle haben Menschen was davon.
Ja, vielen Dank. Das sind wertvolle Impulse. Ich hoffe, dass viele Menschen aus der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe uns zuhören und womöglich ja auch einige WohnungseigentümerInnen, die neue MieterInnen suchen und mit euch in Kontakt treten. Wer weiß. Da wären wir auch schon beim letzten Punkt unseres Gesprächs angekommen. Wo finden Menschen euch? Wo finden Menschen, die sich für eure Arbeit und für dieses Trans-Projekt interessieren, mehr Informationen? Und vor allem kann man euch auch zu einem fachlichen Austausch kontaktieren?
Wir sind telefonisch immer gut erreichbar. Und die Telefonnummern und unsere Namen und so weiter findet man am besten alles auf unserer Homepage. Die findet man unter bodelschwing.ch/haus-hamburg.de. Ansonsten haben wir auch eine Facebook-Seite, die dürfte auch leicht findbar sein. Da sind immer so aktuelle Sachen aus dem Alltag zu finden. Wenn man speziell Fragen zu dem Transprojekt hat, kann man sich gerne entweder bei Jürgen melden oder bei mir oder bei der Kollegin Daniela Huschenbeet per E-Mail. Das findet man alles auf der Homepage, das ist alles gut findbar.
Ja, wunderbar. Diese Informationen mit den entsprechenden Links packen wir auch in die Shownotes. Und ich wünsche mir, dass wir mit dieser Episode viele Menschen erreichen, die jetzt Lust bekommen haben, ihre Angebote auszubauen, gendersensibler zu werden und vor allem, dass der Umgang mit Diversität endlich zur Selbstverständlichkeit wird. Das ist schwer überfällig. Teilt den Podcast also gern mit potenziell Interessierten. Abonniert Hamburg für alle, aber wie, und nehmt Kontakt zu Jürgen und Christoph auf, wenn ihr Tipps von den Experten gebrauchen könnt. Und an euch beide tausend Dank für diesen spannenden Austausch. Ich hatte viel Spaß, habe viel gelernt. Und ja, behaltet euch die positive Energie und die Begeisterung für eure Arbeit und für dieses Projekt.
Danke dir.
Vielen Dank dir.
Ciao.
Tschüss.